Jahrzehnte fliegen vorbei, ein Adelsgeschlecht fällt. Lhasa, von dem 2003 geborenen Schweizer Autor Nilio Biedermann, war eines der großen Gesprächsthemen der vergangenen Literatursaison. Erzählt wird von mehreren Generationen einer ungarischen Familie und ihren Erfahrungen zwischen den großen Umbrüchen und Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die österreichisch-ungarische Monarchie, zwei Weltkriege, Faschismus, Kommunismus, der ungarische Volksaufstand. Auch vor derart großem Hintergrund verblassen persönliche Erfahrungen von Liebe, Eifersucht, Identitätssuche, Wahnsinn und Selbstmord nicht. Jede Regung des Herzens findet Echos in den folgenden Generationen und verwandelt sich in Erinnerungen. Zeit, Geschichte und menschliche Körper umschlingen einander. Nilio Biedermann stammt väterlicherseits selbst aus einem ungarischen Adelsgeschlecht und ließ sich von der eigenen Familiengeschichte inspirieren. Er ist jung und steht mancherorts im Guten wie im Schlechten unter Genieverdacht. Der Roman hat Preise gewonnen und wird, der Verlag ist durchaus stolz, in 20 Sprachen übersetzt. Und auch wir haben ihn gelesen. Und wir, das sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Ja, man kann nur neidisch werden, oder? Und alles, was wir jetzt sagen, lässt uns natürlich auch als böse Neider darstellen. Dastehen.
Ne, ich muss sagen, ich habe hier eine recht paradoxe Situation. Das ist ein Roman, dem ich insgesamt doch, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, den Daumen nach oben geben würden, den ich insgesamt loben möchte, aber eigentlich habe ich mir trotzdem vor allen Dingen Kritikpunkte aufgeschrieben. Das heißt, das Gesamtbild, die Gesamtstruktur hat mir doch einiges gegeben, aber es gibt vieles, was ich tendenziell rügen möchte. Und ich glaube, das geht bei dir auch so, nur dass du dann trotzdem insgesamt zu einem negativen Ergebnis kommst. Oder was heißt trotzdem logischerweise? Eigentlich ist ja nur meine Position die etwas paradoxe.
Genau, also ich möchte auch mal voranstellen, dass natürlich die Leistung dieses Romanes nicht klein zu reden ist. Und ja, man muss natürlich sagen, Nilio Biedermann hat ein Talent zu erzählen. Er schafft hier auf nicht mal 350 Seiten. Es sind, glaube ich, 331 Seiten reiner Romantext. Er schafft mit Lhasa, wie gesagt, auf jeden Fall irgendetwas. Ich weiß nur nicht genau was. Und ich hoffe, das können wir im Gespräch ja noch ergründen. Dieser Roman hat mich, ich habe ihn jetzt zweimal gelesen, jedes Mal sehr leer zurückgelassen.
Ich finde, du hast schon ein sehr wichtiges Stichwort gesagt. Viel. Das ist ein unglaublich voller, ein unglaublich schneller Roman, dessen Kapitel wahnsinnig kurz sind, stellenweise nur wenige Seiten, wo dann auch oft ellipsenhaft Jahre und Jahrzehnte manchmal sogar übersprungen werden. Und man hat schon auch oft das Gefühl, das ist auch so ein Best-of, so eine Montage der Welt. Man bewegt sich ja wirklich im Galopp durch die Jahrzehnte. Und vielleicht ist das ein Teil davon, dass man an vielem so vorbeieilt, dass es so eine Art Highlight-Reel der Welt ist und man für nicht so richtig viel Energie hat. Oder sagen wir, Energie hat man schon, aber man hat vielleicht oft nicht die Geduld für bestimmte Empfindungen, für bestimmte Zustände. Also wenig kann bestehen, wenig kann andauern.
Das ist schon mal ein guter Punkt. Ich glaube, wir können an diesem Roman vielleicht aber auch so eine Art Generation Z Erzählungsproblem an sich festmachen. Denn dieser Begriff Generation Z Autor fällt ja sehr viel in der Rezeption. Das ist auch naheliegend. Mhm. Ich meine, Nilio Biedermann ist 22 oder 23. Ich glaube, 22 erster Roman erschienen. Mittlerweile ist er 23. Und dieser Roman auf jeden Fall hat wenig Interesse an seinen Figuren, so scheint mir. Das ist mehr ein Themenroman. Deswegen könnte ich ihn wahrscheinlich auch als vollen Roman, als Roman der Vielheit beschreiben. Aber es werden, wie auch, sage ich mal, in Generation Z-Diskursen vor allem thematische Diskurse gefühlt, anstatt dass wirklich Geschichten anhand von Figuren erzählt werden. Und wenn ich mir dann große Literatur eben angucke, und wir können da ja wirklich mal in der jüngeren Vergangenheit bleiben und an Nino Haratschwilis Das achte Leben für Brilka denken, dann ist das tatsächlich eine Erzählung, die sich wirklich sehr auf ihre Figuren konzentriert, ihre Figuren lieb hat, sie verändern lässt und sie über Jahrzehnte reifen, fallen und wieder auferstehen lässt. Und für Biedermann habe ich das Gefühl, sind seine Figuren vor allem Plot-Elemente. Und dann ist der Plot aber auch nicht so wahnsinnig spannend, beziehungsweise nicht so wahnsinnig neu. Und auch das ist ja nicht schlimm. Wir sind sicherlich irgendwo auch immer noch in der Postmoderne. Und Lhasa ist ein postmoderner Roman. Das würde ich auch mal sagen, das stimmt so. Aber dann ist mir die Erzählhaltung nicht postmodern genug, beziehungsweise diskursiv genug, um hier vielleicht auch einen Roman über Familienerzählungen zu erzählen. Das Buch ist gleichzeitig so wahnsinnig ambitioniert, aber ich weiß nicht, in was es eigentlich ambitioniert ist.
Es ist von allem viel, es türmt auf, es sammelt, es streut Verweise. Ich finde das, was du über die Figuren gesagt hast, schon auch richtig in weiten Teilen. Ich habe das Gefühl, diese Figuren sind Ereignisse. Die sind jeweils drei Plotpunkte in einen Mantel gehüllt, in einen Trenchcoat gehüllt, vielleicht noch ein paar körperliche Merkmale und jede Menge Neurosen, vor allen Dingen sexueller Natur. Wenn ich zum Beispiel jetzt in die erste Generation von den Lasers, die wir kennenlernen, gehe, haben wir zum Beispiel Maria, die Frau vom Baron Sandor, und die macht ja eigentlich nicht viel, außer von dieser Welt überfordert sein, sich ritzen und dann ins Wasser gehen. Und das ist natürlich effektvoll und gerade zum Beispiel auch dieses recht frühe Kapitel, in dem sie eben den Selbstmord wählt, in dem sie Steine sammelt an einem Morgen, sie in ihren Mantel packt und sich dann im See versenkt, geschrieben in einem einzigen Satz, ist ja durchaus virtuos. Und ich glaube, die Virtuosität, die wird man diesem Roman vergleichsweise selten absprechen können. Ich weiß halt nicht, ob Literatur allein so besonders viel bestehen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird einfach wahnsinnig viel Energie aufgebracht, ohne dass die Figuren davon wahnsinnig profitieren, sondern es ist halt wirklich eine Familie, deren Grundkonstellation wir doch schnell verstehen. Also, dass da wahnsinnig viel verdrängt wird zum Beispiel. Das entgeht einem eigentlich nicht, dass über vieles nicht gesprochen, sondern dann lieber geschrieben wird, dass manches erst in der Erinnerung gewahr wird. Auch das ist einerseits etwas, das der Roman immer wieder herausarbeitet und andererseits doch auch ein Gemeinplatz, ein Klischee irgendwie. Und ich finde, das ist etwas, das ihm doch recht oft passiert, dass man einerseits das Gefühl hat, ein Thema ist sehr offensichtlich, nichts Wahnsinniges Neues, aber es wird so mit sehr viel Energie herausgestellt. Man hat das Gefühl, Ambition und das junge Alter führen schon auch dazu, dass man sich vor allen Dingen beweisen will, aber dass man oft noch nicht die Abgeklärtheit, die Sicherheit im Umgang mit manchen Topoi hat. Es ist ja auch so ein bisschen LARP, oder? Ich glaube, das ist so Romantik-LARP. Man spielt vielleicht auch eine Welt, ein Zeichensystem, um sich vielleicht feuilletonistisch oder beim sich gebildet wähnenden Leser anzubiedern irgendwie. Also das ist ein Kritikpunkt, bei dem ich mich frage, wie legitim er ist und ob wir Ambitionen derart abstrafen können.
Nein, Ambitionen sollte man nicht abstrafen und ein, sag ich mal, ambitioniert gescheiterter Roman ist häufig spannender als ein schlecht ja. selbst ausgedachter. Ich weiß aber...
Das wäre ein Fazit für mich auf jeden ja. Fall. Also ich schätze diese Ambition, ich schätze diese Virtuosität und es ist mir lieber als der 20. Berlin-Roman.
Meinetwegen. Ich lese jetzt nur diesen Roman und als jemand, der sich auch irgendwie viel mit dem Bildungsroman beschäftigt hat, mit dem Familienroman in seinem Studium, kam mir halt hier alles bekannt vor. Und es wirkt weniger so, als ob Herr Biedermann tatsächlich seine eigene Familiengeschichte genutzt hätte und davon etwas erzählt hätte, sondern einfach die 10 größten deutschen Familienerzählungen gelesen hat und da die spannendsten Punkte rausgeschrieben hat und in seinen Roman selber verfrachtet hat. Wir erinnern uns vielleicht kurz nochmal an die Blechtrommel von Günter Grass, an die ich hier auch das ein oder andere Mal denken musste. Das ist ja, man kann zu diesem Roman stehen, wie man möchte. Ich halte ihn selber auch für gar nicht so, was heißt für gar nicht so gut. Das ist sicherlich ein Buch, das sehr, sehr wichtig ist und seinen Platz im BRD-Kanon hat und das man auch gelesen haben sollte, um zu verstehen, wie sich unsere deutsche Literatur so entwickelt hat. Aber was man Herrn Grass ja zumindest zugute halten kann, ist, die Blechtrommel ist ein Roman über das Wegsehen. Das ist ein Roman über das einfache deutsche Volk, das eben auch Heil schreit, weil alle Nachbarn Heil schreien und man will ja bloß nicht auffallen. So. Biedermann packt uns das aber in einen Satz und sagt, ja, deshalb macht man jetzt auch beim Nationalsozialismus mit, weil es machen halt alle und so ist es eben. Das hätte ich lieber selber begriffen anhand von Figurenhandlungen. Und wir erinnern uns vielleicht auch in der Blechtrommel an das legendäre Aal-Kapitel, wo eine Person sich erst sehr ekelt vor Aalen, dann tagelang in ihrem Schlafzimmer bleibt und dann mit Heißhunger Aale isst. Und fast 1:1 so eine Situation gibt es hier mit, ich glaube, Rindernieren, die für Jona erst nach Urin schmecken. Dann geht sie im Wald verloren und dann isst sie mit Heißhunger nur noch Rindernieren. Und das kann natürlich auf der einen Seite ein Verweis sein, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wozu ist dieser Verweis da? Ist die These dieses Romanes, dass jede Familiengeschichte sich am Ende gleicht? Also ist es die Umkehrung des Tolstoi-Zitates, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ja dann auch wieder ein Zitat, aber auf einer anderen Ebene. Nein, ich habe mir das notiert unter Kanonhörigkeit. Denn hier ist man am Kanon und man betet ihn nach. Man schreibt Sätze bei Proust an. Man verweist auf Thomas Mann, auf E.T.A. Hoffmann. Manche Namen nennt man explizit. Schnitzler, man hat Dracula gelesen. Später geht's um Kafka und Virginia Woolf und Simone de Beauvoir. Ich musste tatsächlich irgendwie, als dann wirklich der Anfang von der verlorenen Zeit so nachgebetet wird, denken an einen Sketch von Monty Python, der All England Summarize Proust Competition heißt. Heißt, wo Leute in 15 Sekunden halt nochmal Proust und die Suche nach der verlorenen Zeit zusammenfassen sollen. Und ich glaube, diesen Wettbewerb, den hätte Biedermann schon in diesem Fall problemlos gewonnen. Ich habe mich gefragt, was machen wir mit diesen großen Säulenheiligen, die hier so, wie du schon sagst, in den Raum gestellt werden. Ohnehin wird viel in den Raum gestellt, mehr als so Bildungshuberei, mehr als Trophäe an die Wand gehängt, als wirklich gebraucht, weil man macht nicht so furchtbar viel mit ihnen. Mein Gefühl war, vielleicht sind diese Kanonfiguren, diese großen Künstler, es wird dann ja auch später noch um Vermeer zum Beispiel gehen und so weiter, vielleicht sind die sowas wie Vergil und führen uns so durch diese Höllenwelt. Vielleicht sind die großen Künstler nicht nur Zeitindikatoren, sondern so Leute, die uns entlangleiten an dem Pfad, der uns durch die Geschichte führt, die uns ein wenig helfen, mit dieser Hölle umzugehen. Mhm. Und vielleicht meldet sich dann natürlich auch jemand an, um selbst später einer dieser vielen Vergile zu sein. Also diese Sehnsucht selbst, durch Kanonhörigkeit auch in den Kanon zu gelangen, die ist diesem Buch schon anzumerken. Also das ist ein Buch, das mit offenen Armen vor allen Preisjuries steht und vor den Seminarleitern und vor den Deutschlehrern.
Ja, vor allem ist es halt auch ein Roman. Im Prätext erfahren wir, dass Herr Biedermann Germanistik und Filmwissenschaften an der Universität Zürich studiert. Und nach der Lektüre dieses Romans würde ich sagen, ja, du studierst Germanistik. Denn du hast, wie du auch selber schon gesagt hast, den Kanon recht explizit in diesen Roman eingewoben und es sind dann häufig aber auch so ein bisschen die offensichtlichsten Werke der jeweiligen Künstler. Und auch das kann man ja machen, denn ich finde deine These zu sagen, hier dieser Kanon fungiert als Vergil und führt uns durch ein Jahrhundert und wir merken vielleicht auch, wie sich Kunst verändert, wie sich Rezeption von Kunst verändert, aber das geschieht hier ja auch nicht. Also es ist jetzt ja nicht so, dass, wie zum Beispiel bei den Buddenbrooks, wo Hanno Buddenbrook Wagner entdeckt und sein Klavierlehrer sich daran stößt und sagt, wie kann man Wagner hören? Also man könne Wagner ja nicht absprechen, dass er gewisse handwerkliche Können hätte, aber das wäre ja keine Musik, sowas ginge nicht. Bei Mann gibt es da wirklich seitenlange Dialoge über Kunst, darüber, wie Kunst Leben verändert. Und hier?
Die ehrlich gesagt auch gar nicht schlecht sind. Also ich will jetzt Thomas Mann nicht über Gebühr loben, aber da ist schon vieles bei, was man sich auch mal hier und da borgen kann, wenn man versucht, so ein Urteil zu fällen über Kunst, was wir ja beide gelegentlich tun.
Ja, und bei Lasa bleibt es eben einfach dabei, dass Figuren mal den Sandmann lesen. Oder dass eben Bertolt Brechts...
Ja, und darüber Wahnsinn werden und in den Schatten des deutschen Walds gesogen werden. Und diese E.T.A. Hoffmann-Welt am Anfang, die Mystik, die geht verloren. Wir wohnen doch auch, finde, das ist eine der schöneren Prozesse.
Den Sandmann gebe ich.
Wir wohnen eine Entzauberung der Welt bei, oder? Wir beginnen eigentlich mit einem Fuß noch im Klassizismus, in der Romantik vielleicht auch, und wir bewegen uns spürbar in die Moderne hinein und dann kommen auch andere Themen und wir sind am Anfang noch in einer Wald- und Wiesenwelt, getrennt von allen Menschen. Die Tageszeitung, die der Baron liest, die ist vom Vortag, da ist eine Latenz gegenüber den Ereignissen und wir sind adelig noch komplett isoliert und nicht in Verbindung mit den Dingen und dann rückt auf einmal die Moderne heran und wir sind in den großen Städten und die Kampfmaschinerie rollt durch Europa. Also ich finde diese Entzauberung der Welt, die hier geschildert wird von anfangs gläsernen Kindern und dem lockenden Wald hin eben zum Nationalsozialismus oder zum ungarischen Volksaufstand, das finde ich doch eher gelungen, oder? Auch wenn natürlich immer wieder Echos und die Sehnsucht nach der Romantik und nach der Natur und so wieder hervorploppen ein bisschen.
Okay, meinetwegen.
Das habe ich dir aber dann mühsam abgeringt, dieses Minimalstlob hier in dem Fall. Ja, aber das war auch das Einzige. Ich habe schon das Gefühl, man hätte mit diesen Autoren und mit diesem Verweissystem mehr arbeiten können, oder?
Ja, also es gibt natürlich noch einen interessanten Moment hier drin, wenn eben der Faschist ein Gedicht von Bertolt Brecht liest und davon ganz ergriffen ist. Und davon so ergriffen ist, also das ist nämlich jemand, der sonst eigentlich niemals Fiktion lesen würde, weil eben Sandor, der Vater, über den Sandmann verrückt geworden ist und jetzt sein Sohn sich eben geschworen.
Nee, der Bruder, oder? Imre, stimmt. Der Vater von Sandor, der Bruder von Sandor ist stimmt. verrückt geworden. Wir treffen ihn am Ende einsam im Irrenhaus.
Du hast recht.
Er war vielleicht, wir treffen ihn ja am Ende nochmal wieder, Imre, den wahnsinnig gewordenen Bruder, und er scheint vielleicht nie so wahnsinnig gewesen zu sein, wie man glaubt, nur er ist zu feinfühlig, zu sanft für diese Welt und flüchtet sich lieber in seine eigene Fiktion. Und man muss sagen, man guckt sich diese Welt, die nach ihm dann kommt, an und man versteht es schon ein bisschen.
Zumindest können wir, glaube ich, festhalten, die Familie Lhasa ist der Kunst, steht der Kunst etwas skeptisch gegenüber in der ersten oder der zweiten Generation. Bis dann eben dieses Brecht-Gedicht gelesen wird. Und das ist ja wirklich ein guter Gag, also dass der Faschist von dem Gedicht eines linken Bertolt Brechtes so ergriffen ist, dass er fast wieder an die Fiktion glaubt. Das ist, glaube ich, fast meine Lieblingsstelle des gesamten Romanes. Dann ist...
Aber ja, weil es eine Überraschung ist, oder? Weil es eine Verwandlung darstellt und ansonsten arbeiten wir ja nun schon tendenziell mit den Klischees einer Zeit. Also ich habe das Gefühl, das, was wir hier an Geschichte erleben, das wird genauso wie der Kanon genutzt eigentlich. Man stellt es so in den Raum, beziehungsweise was sich mir aufgedrängt hat, ist, ich hatte das Gefühl, wir arbeiten hier viel mit so Tütensuppenhistorie. Man gießt einfach den Moment auf und plopp ist da der Zweite Weltkrieg und vieles, was dann geschrieben wird, ist auch so, ja, ihr wisst ja eigentlich, was da passiert ist. Also das ist so ein Was-ist-was-Buch der Geschichte. Das sind viel Theaterfassaden beziehungsweise die Klischees über das jeweilige Ereignis. Und ich habe immer das Gefühl, man irrt auch so ein bisschen am Historischen doch vorbei. Also ich habe das Gefühl, das dient einem auch, um eine Größe irgendwie zu behaupten, ein bisschen manchmal, oder?
Es ist vielleicht fast mehr, sag ich mal, so eine Filmkulissenlogik. Ich mag aber auch das Begriff der Theaterkulisse, die du gerade genannt hast, in einem Drehbuchratgeber, es könnte sogar Robert McKees Story sein, ich bin mir aber gerade unsicher, es steht einmal, dass das Dankbare am Film ja wäre, dass es eben so ikonoklastisch ist, dass nur einzelne Bilder ausreichen, um uns in eine bestimmte Zeit zu versetzen. Ich glaube nicht, dass es Story war. Ich glaube, es war ein Ratgeber für Studentenkurzfilme. Wo eben jemand meinte, so paraphrasiert, ein Revolver und ein Cowboyhut reichen, um dem Zuschauer zu vermitteln, wir sind im Wilden Westen. Du brauchst keine teuren Kulissen, du musst nur irgendwo so eine Art Wüstenlandschaft in deiner Umgebung finden. Und selbst das kann man ja durch eine Kiesgrube bei Riesa ersetzen. Und auch wie du gerade gesagt hast, habe ich ebenso das Gefühl, Biedermann vertraut hier auf jeden Fall sehr auf ein kollektives künstlerisches Gedächtnis, indem er immer sagt, ihr wisst ja, was passiert ist. Also so, da reicht ein Satz und wir wissen, wir sind jetzt in der Sowjetunion, wir sind in der sowjetischen Besatzungszeit und so weiter.
Ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, weil ich ihn so faul fand. Die Weltwirtschaftskrise war zwar auch nicht an ihnen vorbeigegangen, hatte sie aber dank ihrer verschiedenen Standbeine milder getroffen als ein Großteil der Menschen. Und das fühlt sich so behauptet und so wenig ausgemalt irgendwie an. Und ich finde, das Buch ist schon auch voll von solchen Sätzen, dass man sich manchmal denkt so, nein, du kannst nicht an allem so komplett vorbeieilen. Manche Dinge sollten länger betrachtet werden. Also das ist, wenn du irgendwie Gen Z-Writing gesagt hast, dann ist das ja wirklich so irgendwie das Vorbeiscrollen an den Dingen manchmal. Also das ist auch eine Klischee-Kritik, aber ich finde, sie ist nicht ganz falsch in diesem Fall. Manchmal eilt man nun wirklich etwas hilflos vorbei, weil man auch nicht weiß, was einen hier wirklich zum Verweilen einlädt.
Genau, also so man hofft halt darauf, dass der Kontext von den Lesern und LeserInnen schon geliefert werden wird, weil sie ja, und das ist ja fast eine Methode, die ich durchaus spannend finde. Also zu sagen, ihr kennt diese Geschichten alle, ich muss euch das nicht weiter ausbauen, wir können jetzt von hier einen Punkt weitermachen. Das haben die, sage ich mal, ja auch viele japanische Regisseure in ihrer postmodernen Phase sehr, sehr gut geschafft, mit so einem leichten Augenzwinkern. Ich erinnere da an diesen Film The Yellow Sea, ich weiß nicht, ob du den auch mal gesehen hast, wo man so das Gefühl hat, durch den ganzen Film läuft so ein, ja, ihr kennt das, jetzt kommt hier die Racheaktion und jetzt kommt hier der Schusswechsel, so, aber
Naja, nur eigentlich ein südkoreanischer Film, also das sollte man vielleicht dann festhalten.
Mist, das ist ein südkoreanischer Film, du hast recht. Aber natürlich.
Na Hong Jing, der Regisseur von The Wailing und so, und The Chaser ist.
Ich entschuldige mich dafür, aber die japanische postmoderne Fernsehfilm fährt ja auch ähnlich, sag ich mal, an dieser Stelle.
Ich würde dir trotzdem
du wolltest mich dem groß. Du wolltest mir zustimmen, Ganzen, aber mich natürlich auch rechtschaffend korrigieren, wie Galt Bohnen
sagt. Das ist hier so ein bisschen die Aufgabe, oder? Ich meine, irgendjemand muss hier ja auch mal Disziplin wahren, als wäre Sando NASA. Also.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja grundsätzlich auch eine spannende Methode, würde ich sagen. Und könnte auch eine Art Revolution des deutschen Familienromanes sein. Es ist dann aber leider doch nicht selbstsicher genug in diesem sehr selbstsicheren Roman, um uns eben komplett in Skizzen zu belassen. Denn ich glaube, das hätte ich wirklich sehr spannend gefunden, wenn es vielleicht wirklich so gar keine zeitliche Orientierung gäbe oder Herr Biedermann wirklich vertraut und sagt, ihr wisst, wie das 20. Jahrhundert abläuft in groben Zügen und ihr müsst euch das jetzt einfach selber zusammenbauen, wo wir wann sind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Florian Henkel von Donnersmarck mal lobe, aber der ist ja zum Beispiel durchaus subtiler in seinem Werk ohne Autor, wenn Zeit voranschreitet.
Ja, also ich meine, ich muss hier vor allen Dingen an Stepan Twardoch und Drach denken, der ja auch Geschichte und das Persönliche verbindet, so über diesen Erzählgegenstand, die Erzählperspektive der Erde, die unter den Menschen von Schlesien ist. Aber ich habe darüber nachgedacht und dachte dann irgendwann, okay, die Geschichte ist hier vor allen Dingen Projektionsfläche, oder? Aber nicht nur für Figuren, sondern vor allen Dingen auch für die Gegenwart. Man hat schon viele Sachen, die nicht im klassischen Sinne anachronistisch sind, aber wo, sagen wir, historische Diskurse so übertragen werden auf die Vergangenheit. Also zum Beispiel gibt es eine sehr amüsante Passage, wo ich glaube Pischta dann plötzlich Goth wird und sich die Haare färbt und irgendwie durch Katakomben läuft, oder wir haben Ritzen, also die Maria, die Großmutter dieser Familie, irgendwie schneidet sich dann die Arme auf, und wir haben auch Formulierungen, die dann vielleicht noch nie ganz in die Zeit passen, wenn dann jemand wie so ein Reh im Scheinwerferlicht ist, bevor das Auto so richtig sich durchgesetzt hat. Also es geht schon auch darum, zeitgenössische Perspektiven und Diskurse so auf die Vergangenheit zu übertragen und zu gucken, was kann ich zum Beispiel auch mit einer feministischen Perspektive auf die Vergangenheit schauen und so. Also das ist schon deutlich spürbar, die Gegenwart, die zurückschaut, oder?
Es ist ganz deutlich spürbar, ein Erzähler, der zurückschaut, weil es ist so interessant. Es ist ein anachronistischer Schriftsatz und Dialogsatz, der, wie du schon gesagt hast, sich häufig Begriffen benutzt, die nicht gefallen wären in diesem Jahrhundert. Am eindeutigsten ist mir das aufgefallen, als von der Machtergreifung gesprochen wurde, weil das eben kein Wort ist, das man 1930 bis 40 verwendet hätte. Das ist ein späterer Begriff auf jeden Fall, ein Begriff aus der Geschichtsforschung. Und dieser Erzähler schreibt ja auch im Präteritum, er weiß mehr als seine Figuren zu jeder Zeit.
Es ist auf jeden Fall ein autorialer Erzähler. Man sieht manchmal Sachen, die ganz woanders passieren. Man nimmt sich anderen Figuren an. Also wir sind sehr weit weg von den Figuren, ehrlich gesagt. Und wenn, dann zoomen wir zu ihnen heran durch eine bewegliche Schriftstellerkamera, sage ich mal.
Genau, also es ist ein heterodiegetischer, nullfokalisierter Erzähler. Auch das, wie du schon gesagt hast, es bleibt bei so einem Textmarker-Roman, wo ich das Gefühl habe, der packt so die Anzeichen einer Posthistorizität, einer anachronistischen Erzählung hier rein, damit vielleicht ein Student oder eine Studentin mal auf die Idee kommt, in ein paar Jahren auch darüber eine Hausarbeit zu schreiben. Aber so richtig festlegen möchte man sich dann auch nicht. Also das ist nämlich nicht das Programm des Romanes, hier mit einer modernen Erzählstimme eine historische Geschichte zu erzählen. Da möchte ich vielleicht mal an den Roman Packerl, ein Familienroman, wie es ihn noch nie gab, ist der etwas merkwürdige Untertitel, von Anna Neata erinnern, der tatsächlich, finde ich, genau das geschafft hat, nämlich mit einem sehr, sehr modernen Dialogsatz eine sehr klassische Familiengeschichte zu erzählen. Und da würde ich auch sagen,
was meinst du damit, dass es nicht das Programm dieses Romans?
Ich glaube, ich hätte mir da tatsächlich ein paar klarere Markierungen gewünscht. Also du hast gesagt, ja, da läuft jemand wie ein Goth durch die Gegend, da wird sich geritzt, da fallen Begriffe wie das Scheinwerferlicht. Ich glaube nur, ich hätte mir dann ein bisschen mehr davon gewünscht, so an manchen Stellen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Verunsicherung von mir, von Seiten des Lesers. Weil eigentlich Herr Biedermann sich ja schon einer sehr prosaischen, einer sehr romanhaften Sprache, einer ich möchte es nicht ganz Thomas Mann-Sprache nennen, weil dafür sind die Sätze zu kurz meistens, aber das ist auf jeden
Fall... Da sind auch viele lange bei, oder? Also da sind auf jeden Fall Sätze, die sollen so an uns, an Thomas Mann-Sätze erinnern.
Es ist auf jeden Fall
vielleicht sind es sehr so Christian Kracht-Sätze, die schon Thomas Mann-Sätze sein sollen, oder?
Mit Christian Kracht bringst du, glaube ich, gleich noch eine sehr gute Verweisstruktur hier rein, denn Kracht ist ja tatsächlich ein Autor, der sich häufig auf Mann bezogen hat in seinem Roman und es wirkt ein bisschen so, als ob Biedermann nur die Kracht-Romane gelesen hätte und jetzt anhand von Kracht Thomas Mann nachahmt.
Ich glaube ihm schon, dass er das alles gelesen hat.
Natürlich
hat
er das
nicht.
Auch gelesen, das ist mir auch klar.
Ja, also ich weiß nur nicht, wie überzeugend ich es oft finde. Und weißt du, es ist natürlich auch das Vorrecht des neuen Schaffenden, dass er hingeht und das nimmt, was existiert, um daraus irgendwie etwas Eigenes zu schaffen, dass es rearrangiert wird. Also es ist ein Eklektizismus, der hier vorherrscht, das merkt man schon. Ich frage mich nur, er will ja eigentlich auch immer wieder über Sprache nachdenken. Also alle 5 Kapitel oder sagen wir alle so 3,5 Kapitel kommen mal wieder so 2, 3 Sätze, die irgendwie reflektieren, was macht eigentlich der Autor, was bedeutet es eigentlich zu schreiben? Also zum Beispiel relativ früh der Gedanke, dass all das, die Zeitung, in der sie las, der Sessel, in dem sie saß, die Lesebrille, die sie trug oder der Himmel, an dem die Wolkenküste stand, nichts als eine sprachliche Schöpfung war, kam ihr dann so verrückt vor, dass sie schmunzelt, den Kopf schüttelte oder ein wenig später der Schriftsteller fürchtet, sich vor nichts mehr als vor dem Glück, was nur verständlich ist, denn Schreiben ist Konservieren, Festhalten, Ordnen. Das Glück aber meidet die Sprache, entzieht sich den Wörtern, versteckt sich in der Vergänglichkeit und zerfällt, wenn man es zu erklären versucht. Und es gibt die ganze Zeit den Versuch, über diese Sprache, die gewählt worden ist, nachzudenken, sie zu hinterfragen, sie zu reflektieren, sie zu befragen. Aber in der Sprache folgt nicht wirklich was daraus, oder? Das ist genau wie mit dem Kanon oder mit der Geschichte. Man nimmt es, man stellt es hin, relativ demonstrativ, aber dann folgt daraus nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier die Suche nach einer neuen Sprache ist, sondern man gefällt sich im Schwelgerischen der Sprache, man gefällt sich in einer Sprache, die nach außen trägt. Hier ist Romantik, hier ist Verzehrung, hier fällt das Herz aus der Brust und die Menschen sind aus Glas und die Emotionen, die kochen irgendwie zum Himmel. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Konzept von Sprache daraus erwächst, sondern da ist nur der Gedanke, wir sollten auch über Sprache nachdenken, wir sollten unsere Mittel reflektieren.
Ja, es wirkt für mich auch geradezu ein bisschen zynisch in einem Roman, in dem den Figuren sehr, sehr viel Grausamkeiten und Gewalt angetan wird, dann reflektierende Passagen drin zu haben, in denen man darüber redet, dass Räume ja rein fiktionale Räume wären und dass erst die Sprache erschafft und dass eigentlich keine lebendigen Räume wären. Also das ist doch eine etwas ungeglückte Aneinanderreihung.
An einer Stelle geht's im wahrsten Sinne des Wortes um die Gewalt, die der Schriftsteller den Figuren antut. Und das ändert aber nichts an der doch sehr expliziten Gewalt, an der Vergewaltigung, an den Schändungen, an den Morden, die eben dann an Figuren passieren. Man hat nicht das Gefühl, dass es da eine Reflexion wirklich über die Gewalt und über den Schmerz und über die Darstellbarkeit gibt. Man hat nicht das Gefühl, dass es da ein Bewusstsein über, was weiß ich, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und man kann jetzt kein Gedicht mehr schreiben gibt, sondern man sagt es so und macht es dann trotzdem anders. Also sie wissen, was sie tun und sie tun es trotzdem. Das war mein Gefühl und das ist tatsächlich das, was ich dem Roman am stärksten vorwerfen würde. Das wirkt auf mich zynisch, als wäre da der Versuch, die Quadratur des Kreises, den Kuchen essen und ihn trotzdem haben, zu sagen, wir denken drüber nach, aber wir schreiben trotzdem auf Effekt und Größe und so wirkt es fast, als würde man über den Versuch, anders zu schreiben, anders zu zeigen, spotten irgendwie. Also ich muss eher an Deadpool denken als an Adorno.
Ja, durchaus, weil Also das ist eine Sache, die ich vor allem von weiblichen Rezensentinnen gelesen habe, dass sich eben dieser Teil doch auch sehr störte an der sehr großen Menge an sexueller Gewalt, die in diesem Roman ausgeübt wird. Und das ist, denke ich, nicht komplett von der Hand zu weisen. Es geht natürlich jetzt hier auch nicht darum, dass Herr Biedermann als männlich gelesene Person, zumindest glaube ich, dass er das ist. Ich möchte jetzt natürlich aber hier nichts Falsches sagen, ne? Also als männlich gelesene Person über Vergewaltigung schreibt oder über Leid von Frauen schreibt, aber er tut es halt auch als reiner Plotpoint und das ist, glaube ich, etwas, was ich in einem Thriller akzeptieren kann. und sagen kann, da sind wir in einem anderen Sprachmodus, da sind wir in einem anderen Handlungsmodus. Aber nicht in einem Roman, der sich als große, figurengetriebene Familiensage verkauft. Zumindest habe ich verstanden, dass er sich so verkauft. Ich glaube, der Hauptpunkt, um den wir hier beide ja auch kreisen, ist, dass man nicht so ganz versteht, was dieser Roman eigentlich will, außer das natürlich vorhandene Talent seines jungen Autors zu zeigen.
Und das ist nun durchaus da, oder? Also ich würde sagen, es gibt sogar ganz klassische Spannungsaufbaue, wie du das gerade so angedeutet hast. Also ich besonders bezeichnend fand ich sehr stark gegen Ende, als man da irgendwie über die Grenze rennt und vor bewaffneten Männern zusammenbricht und dann wird quasi abgeblendet, das nächste Kapitel beginnt und dann stellt sich raus, ach, es sind keine finsteren Russen, sondern es sind zum Glück Jugoslawen, die einem dann irgendwie helfen wollen. Und trotzdem wurde es so als ganz klassischer Cliffhanger erzählt. Und es ist schon auch ein Roman, der komisch pendelt, mal in die eine Richtung, mal in die andere, zwischen Unterhaltungsroman und großer Literatur. Nicht, dass wir das als so starre Kategorien begreifen wollen, aber man merkt schon, er will auch manchmal verschiedene Dinge zugleich sein, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob er diese Gleichzeitigkeit immer befriedigend irgendwie erfüllt, ob daraus irgendwas entsteht, sondern oft habe ich schon das Gefühl, die Widersprüche bleiben Widersprüche und schmerzen ein wenig.
Ich glaube, es fehlen einfach Klammern in diesem Roman. Es fehlen so tatsächliche Figurenentwicklungen. Also so lang und ausschweifend die Buddenbrooks sein mögen, die sind durch sehr starke Leitmotive gekennzeichnet, die sich so auf allen 100 Seiten wiederfinden. Und ich sag mal, eine Figur, Toni Buddenbrook, fängt bei einer Sache an und hört bei der anderen auf. Und für jede Figur ist so sehr klar, was eigentlich die Tragik der Familie Buddenbrook ist. Das ist nämlich diese Tragik, überhaupt ein Buddenbrook sein zu wollen, aber gar nicht zu wissen, was genau das eigentlich bedeutet. Und ich habe jetzt natürlich auch nur 330 Seiten mit der Familie Laser verbracht und nicht 800 wie mit den Buddenbrooks, aber ich weiß nicht ganz, was die Tragik der Familie Laser eigentlich ist. Also was ihr Familiengeschlecht verflucht hat, was sie zum Abstieg gezwungen hat. Und eigentlich ist das doch das Relevanteste einer Familiengeschichte, dass man am Ende sagt, zumindest in dieser fiktionalisierten Erzählung, war das Leitmotiv des Abstieges.
Ja, es ist ihre Feigheit, es ist ihre Verdrängung, es ist die Unmöglichkeit, die Probleme anzusprechen, es ist ihr Duckmäusertum, es ist ihre Sehnsucht nach den Schlagschatten der Geschichte, ihr ewiges Verstecken und irgendwie im Zwielicht irgendwie hantieren. Aber ja, du hast schon recht, diese Figuren bleiben eine Sammlung von Affekten, von Einzelideen, sie dienen dazu, bestimmte Szenen auszulösen. Also sie existieren eigentlich zwischen ihren Passagen gar nicht, sondern sie werden wieder heraufbeschworen, sie werden manifestiert, wenn man sie eben braucht, so wie man Schauspieler herbeiruft, um eine Szene zu spielen oder so. Sie haben irgendwie kein Eigengewicht und das verstehe ich, war die Kritik, die du da anbringst. Also ich dachte auch im Vergleich zum Beispiel, ist da eine Entwicklung? Naja, man ist oft woanders, als man vorher war. Man bewegt sich örtlich, aber vor allen Dingen sind da Echos, oder? Also man merkt dann irgendwie, oh, man ist doch vielleicht wie der Vater geworden. Man findet sich in derselben Situation. Man hat Angst, auf derselben Treppe zu sterben oder sowas. Man erinnert sich halt und manchmal revidiert man bestimmte Perspektiven. Also irgendwann kann dann zum Beispiel auch ein Lajos oder so akzeptieren, dass er seinem Vater gar nicht so unähnlich ist und dass ihm vor allem der Erfolg und das Geld eben daran gehindert hat, derart tragisch und stolz und falsch irgendwie zu sein. Und ich meine, solche Erkenntnisse zumindest, da liegt für mich ein Wert drin, zu sagen, die stellen fest, die Menschen um sie herum haben auch Funktionen, haben Innenleben. Und ich glaube, das ist insofern eine klassische Familiengeschichte, weil wir das alle erleben. Also ich glaube, jeder hat am Anfang Erwachsene, seine eigenen Eltern vor allen Dingen, nimmt er eher als eine Verlängerung von sich selbst wahr. Und dass das Menschen mit eigener Identität und eigener Seele und eigenen Träumen und Wünschen sind, das begreifen wir oft dann erst ein bisschen später. Und das zumindest finde ich hier und da interessant eingefangen. Aber ansonsten hast du schon recht, da sind wenig Figuren, sondern da sind Körper für Szenen.
Genau. Und wie auch schon bereits gesagt, es ist ein Roman eher des Tellings als des Showings. Und auch das wäre vollkommen in Ordnung, wenn der ganze Roman auf einer reinen Telling-Ebene bleiben würde. Aber es pendelt halt immer so hin und her zwischen beiden. Du hast es Unterhaltungsroman und große Literatur genannt. Das finde ich auch eine gute Kategorie. Ich würde wirklich sagen, es pendelt so unausgeboren eben zwischen reiner Deskription und dann plötzlich doch Erlebtem hin und her. Und das hat mich sehr verwirrt. Also beim ersten Lesen fand ich das doch interessant und dachte, oh, worauf läuft das hinaus? Und beim zweiten Mal lesen hat es mich wirklich nur vor allem leer zurückgelassen.
Ja. Sollte es hier im Hintergrund leichte Quietschgeräusche geben, mein Hund hat sich jetzt gerade diesen Moment ausgesucht, beziehungsweise den Hund, den ich gerade betreue, um auf einem Quietschspielzeug herumzukauen. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Was ich mich gefragt habe oder was mir persönlich irgendwann gekommen ist, war das Gefühl, am interessantesten sind dann wirklich Figuren, die von diesen großen Bewegungen irgendwie entkoppelt sind, die für sich stehen. Diese kleinen Vignetten, diese kleinen Ornamente, an denen hatte ich, wie das manchmal mir passiert bei Romanen, irgendwie Freude. Also, dass zum Beispiel da dieser Jonathan, der überall die Liebesbriefe verteilt und dann nachher in den Tod geschickt wird, oder dieser Kaplan Edmund, der irgendwie ein Widerstandskämpfer ist und den wir in ein paar Kapiteln erleben. Solche Figuren fand ich irgendwie ganz toll. Also ich hatte große Freude an einzelnen von diesen Nebenfiguren, die mal so hier und da in die Geschichte herein von der Seite treten und dann, naja, Dinge tun, die irgendwie spannend sind. Also ich glaube, das wäre hier ein hervorragender Autor, oder das ist ein hervorragender Autor von Miniaturen. Ja. Ich glaube, die großen Bewegungen, die großen Entwürfe, die sind ihm noch sehr fremd, er ist sehr gut in Szenen, und jetzt brauchen wir entweder einen Roman oder eine Erzählungssammlung von ihm, die diese Sammlung von Szenen tatsächlich integrieren kann, oder er muss lernen, was es heißt, Figuren von A nach B nach C zu bewegen, statt sie von A nach Blau nach 3 nach Epsilon irgendwie zu verschieben.
Tja, ich meine, sein Debütroman wird ja demnächst bei uns in Deutschland auch erscheinen. Ich bin sehr gespannt, den zu lesen. Und vielleicht kann man als Lektor ja auch mal sagen, vielleicht erstmal nur eine Generation Familie erzählen, bevor man gleich drei macht. Ich gebe dir aber auch recht, Jonathan und gerade den Kaplan fand ich ganz hervorragende Figuren. Und ich hätte auch lieber mit dem Kaplan fast einen Roman verbracht, als mit der Familie Lhasa. Denn da gelingt ja tatsächlich etwas. Da ist eben dieser Gelehrte, der aber Proust besser findet als die Bibel. Und
was für eine tolle Figur, will ich nicht sagen, aber was für eine tolle Skizze erstmal.
Und da hat diese Skizzierung auch für mich funktioniert, weil da reichte dieser Satz oder ein paar Sätze, in dem eben es heißt, dass er hinter verschlossener Hand gerne mal erzählt, dass er die Suche nach der verlorenen Zeit eben besser fände als die Bibel. Das hat mir gereicht, um eine ganze Figur in meinem Kopf entstehen zu lassen, um zu wissen, was das für ein Typ ist und wie der sich bewegen wird. Und deswegen war das eine der wenigen lebendigen Figuren in diesem Roman, bei dem ich traurig war, als er den Text verlassen hat.
Ja, und weißt du, ich habe ja schon gesagt, es gibt eher Echos als Entwicklung, und manchmal gibt es halt auch so kleine Pointen und so, und bei ihm ist es ja wirklich, in seinen letzten Momenten fragt er sich, ob denn dieses Buch, das er dafür, ich glaube, Eva hingelegt hat, wirklich bei ihr angekommen ist, und als wir sie es dann einige Kapitel später tatsächlich lesen können, da dachte ich, ach wie schön, das hat irgendwie funktioniert, hier ist eine Bewegung, hier ist etwas gepflanzt worden, das Wirkung haben wird für die Zukunft, und das fand ich irgendwie schön. Also wir haben da später eben diesen Hauslehrer, und der beginnt seine Karriere, bevor er eben ihr Hauslehrer wird, als Liebesbriefeschreiber für einen Fürsten, der nichts anderes tut, als diesen Schriftwechsel zu unterhalten. Und also er ist ja fast wirklich so eine Art Cyrano de Bergerac irgendwie, oder? So eine ganz interessante Figur, die so vermittelnd zwischen den Dingen steht und dann sich nachher als so merkwürdig lebensfremd erweist. Und das fand ich einfach, also das ist ein großer... Das ist eine Sammlung von irgendwie vielen Einzelideen, von denen doch einige tolle Kurzgeschichten gewesen wäre. Also da ist so viel Tolles drin, und das ist, was mir letztlich dann doch irgendwie das Gefühl gibt, ich habe hier etwas gerne gelesen, weil da eine Sprache ist und weil da ein Erfindungsreichtum ist, der ja schon auch seinen Wert hat. Und diese ständige Verwandlung des Romans, mal ist er ein Gedicht und mal ist er eine Liste und mal ist er ein Brief irgendwie, das wirkt natürlich auch alles ein bisschen bemüht, aber ich finde einfach, da ist genug Erfindungsreichtum, um mich halt über diese Zeit zu tragen, um mir das Gefühl zu geben, du nimmst irgendwie was mit, auch wenn da vielleicht dann manchmal Oberflächen und Strukturen sind, an denen ich große Probleme habe.
Für mich finden sich nur alle diese tollen Ideen vor allem in der ersten Generation, also auf den ersten 60 bis 70 Seiten. Und das ist aber ja auch mal was Besonderes, weil man meistens ja die erste Generation in diesen Familienromanen schnell überspringen möchte, um dann wirklich zum spannenden Verfall zu kommen. Bei Herrn Biedermann ist es dann mal umgekehrt. Denn ich mochte fast alle Hauslehrer und HauslehrerInnen, die hier zur Erziehung der Kinder vorangestellt werden. Und auch diesen Aspekt, den du schon angesprochen hast, dass die Welt einfach am Anfang des 20. Jahrhunderts noch etwas langsamer funktioniert. Also, dass da eben Zeitungen vom Vortag gelesen werden, weil man eben unbedingt die Zeitung aus der Hauptstadt beziehen möchte. Aber auch, dass eben Leute wie dieser liebesbriefschreibende Hauslehrer, dadurch, dass sie seit Jahren nicht mehr in der Hauptstadt waren, auch gar nicht mehr die Sprache sprechen, die sie den Kindern eigentlich beibringen sollen. Oder dass es fraglich ist, ob manche Hauslehrerinnen überhaupt die Sprache sprechen, die sie den Kindern hier beibringen sollen. Das fand ich wirklich alles tolle Ideen und ich hätte lieber vielleicht noch 100 Seiten mehr in dieser Zeitlinie verbracht.
Ja, ich glaube auch diesen aristokratischen Formwahn und vor allem diesen Förmlichkeitswahn, den finde ich an vielen Stellen schön eingefangen. Und wenn man sich dann Jahrzehnte später noch irgendwie in den Kopf greift, weil jeder aus einer fünften Generation dieses und jenes falsch macht, das fand ich irgendwie ganz interessant, so diese Idee, was bleibt den Aristokraten noch, nachdem die Aristokratie gefallen ist, nachdem das Feudale aus der Welt gepustet worden ist, eine bestimmte Art sich zu geben und die Tragik halt der Bettelarmen, der Bettelaristokraten, der Bettelfürsten und so, das war für mich schon immer irgendwie eine schöne, in sich geschlossene Ironie. Und diese Sehnsucht nach Formbewusstsein und nach dem Blick der äußeren Rahmen, da gibt's am Anfang diese schöne Passage, der Trick war, die Augen an den oberen, goldverzierten Tellerrand zu heften, sodass es aussah, als würde man auf das Essen schauen, während man eigentlich nur im unteren Augenwinkel erkennen konnte, was man gerade zerschnitt. Das sagt diese gerade schon angesprochene, damals noch tendenziell vegetarische Figur, wenn sie auf das Fleisch blicken muss. Und das fand ich einerseits so als Beschreibung dieser Verdrängungsleistung, die die Familie vornimmt, irgendwie ganz, ganz schön, aber auch auf dieses Gefühl so, okay, es geht um goldene äußere Rahmen und deshalb ist auch diese Form da. Also diese seltsam schwülstige, schwelgerische Sprache versucht auch eben mit den Selbstwahrnehmungen, den Selbstansprüchen des Adels irgendwie zu korrespondieren und am Ende geht viel davon verloren und man muss eine neue, vielleicht nicht an Gott gebundene, eine säkulare oder auch sagen wir eine plebejische Variante der Poesie irgendwie finden. Und wie weit das gelingt, darüber kann man auf jeden Fall streiten. Aber ich würde insgesamt sagen, da sind schon einfach so viele tolle Ideen. Das ist einfach so eine gute Basis, oder? Das ist so klischeehaft, das klingt, aber ich bin auf den nächsten Roman gespannt und einfach möchte gern erleben, was aus diesem Autor dann eben erwächst. Und wenn es nichts ist, auch interessant. Also wenn auch hier wieder die Aristokratie fällt und irgendwie ein Scheitern im Literarischen stattfindet, selbst das hat ja einen gewissen Faszination, übt es aus, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was Herr Biedermann noch weitermachen wird und ich wünsche ihm wirklich alles Gute für die Rezeption seines dann wirklichen dritten Romanes. Ich glaube, da wird er sich warm anziehen müssen. Das ist etwas, was ich keinem wünsche. Also nach so einem wirklich als teilweise Meisterwerk gefeierten Roman noch einen Roman veröffentlichen zu müssen. Wir müssen irgendwann wirklich mal unsere große Folge über die deutsche Literaturkritik an sich machen. Das schwingt hier ja immer auch mal durch, aber der arme Junge, sagen also, wir mal so.
Dass man da jetzt mehrfach Thomas Mann-Vergleiche rausholt, wem nützt das denn? Also das ist, als würde man im Auftrag des Verlags schreiben, oder? Also warum sollte man ihn sonst den neuen Zauberer nennen oder sowas. Also da bin ich schon doch auch bisschen verstimmt.
Ich meine, wie funktioniert Kritik heutzutage? Das funktioniert über die sogenannten Hot Takes und je hotter der Take ist und je prägnanter, sage ich mal, der Satz ist, desto größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deiner nächsten Stimme auch auf dem Romanrücken landest.
Ja, ich denke einfach, man sollte als Literaturkritik nicht auf diese vielleicht an manchen Stellen doch noch schwachen Schultern solche Felsbrocken schleudern. Damit richtet man Schaden an und wenn man das so als Gruppe macht, ist das eine halbe Steinigung. Und das ist irgendwie vielleicht ein bisschen zynisch als Kommentar, aber ich glaube, vielleicht eins noch, was mich am meisten, glaube ich, am Roman stört, was ich ja schon angedeutet habe, ist einfach, wie leichtfertig er mit diesen großen Dingen umgeht. Also das, weißt du, kann man denn wirklich den Holocaust, diese so sehr singuläre Katastrophe des 20. Jahrhunderts in so Nebensätzen, so aus den Augenwinkeln erzählen. Damit will ich nicht sagen, moralisch darf man das, sondern ist das hier überzeugend, ist das eine gute Idee? Und mein Gefühl ist, an manchen Stellen eben leider einfach nicht.
Und ich glaube damit, dass es auch mein Fazit dieses Romanes ist, es ist ein Roman voller guter Ideen und weniger guter Ideen, die kein so richtig stimmiges Ganzes ergeben, aber auf jeden Fall eine, sage ich mal, sehr gute Visitenkarte, ein sehr guter Spec-Novel und auf in Zukunft Großartiges hinzuweisen. Jetzt habe ich ihm selber gerade so Brocken auf die Schulter gepackt. Aber nein, ich bin natürlich vollkommen überzeugt, dass Herr Biedermann nicht absprechbares prosadorisches Talent hat. Und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Sachen, die er schreiben wird.
Ja, vielleicht auch ein lyrisches Talent. Ich habe an manchen Stellen gedacht, die Prosa will eigentlich irgendwie immer ins Lyrische kippen. Aber gut, vielleicht werden wir da in Zukunft mehr von sehen. Also ich wäre auch auf sein Gedichtband gespannt, auf jeden Fall. Finn, was besprechen wir denn in der nächsten Ausgabe von Gelesen?
Ja, wir gehen in eine weitere große Familienerzählung, diesmal aber der englischen Literatur. Wir besprechen Wuthering Heights, Sturmhöhe von Emily Brontë. Nicht nur, weil die Verfilmung am Valentinstag 2026 im Kino starten wird, sondern auch, weil ich das Buch sehr mag und wir ja auch häufiger mal hier über Klassiker sprechen wollen. Nächste Woche heißt es dann also endlich Heathcliff, It's Me, I'm Katie, I've Come Home, I'm So Cold, Let Me In Your Window und bitte bedankt euch alle bei euch, liebe HörerInnen, dass ich das gerade nicht gesungen habe.
Ja, nächste Folge Lungenentzündung, Alkoholdelirium, Tuberkulose, alles was Spaß macht, Trink- und Spielsucht gibt's auf jeden Fall auch noch dazu. Es wird stürmisch.
Und natürlich die Frage, wer liefert die bessere Kate Bush-Imitation?
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bye.